Ja, schön, dass wir auch heute wieder miteinander Gottesdienst feiern können, dass die Urlauber auch schon wieder zurück sind. Freuen wir uns. Und genau, lasst uns auch heute Morgen wieder ein Wort Gottes miteinander betrachten. Das Wort soll ja im Mittelpunkt stehen, denn das Wort repräsentiert ja auch Jesus und seine Gedanken. Ja, der Herr möge alle Dienste segnen. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, von Vers 5 bis 14, aber nicht alle Verse, sondern stückhaft, dass eine gewisse Aussage auch zusammenkommt. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, nachlesen im ganzen Zusammenhang. Ja, vielleicht können wir noch mal aufstehen zum Wort lesen, zur Wortlesung, und dann dürft ihr euch natürlich wieder hinsetzen. Da heißt es, Kolosser 3,5: Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit und die Habgier. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Soweit mal dieses Wort. Lass uns nochmal Gott danken. Herr, danke für diese praktische Lehre, die uns geschenkt ist durch die Verkündigung des Apostel Paulus. Und wir bitten dich, Herr, lass es uns verstehen. Führ uns und leite uns hinein in alle Wahrheit. Dafür danken wir dir, Herr Jesus. Amen. So dürft ihr wieder Platz nehmen. Heute Morgen geht es um Veränderungsprozesse in unserem Leben. Darum, Christus ähnlicher zu werden, wie das auch schon im Gebet angeklungen ist. Und wenn wir ganz praktisch werden wollen, dann ist die Frage, die ich mir auch immer mal wieder gestellt habe: Wie bereiten wir uns auf den kommenden Tag vor? Also, wie gehen wir in einen Tag hinein? Lesen wir die Bibel, beten, oder wie manche ältere Geschwister schon gesagt haben: Ja, das Wort kennt man ja nach so und so vielen Jahren. Ja. Wie ist es mit dieser Zeit mit Gott? Das ist die Frage. Wie lassen wir zu, dass Gott in unserem Leben handeln darf? Wie können Veränderungsprozesse in unserem Leben geschehen? Die Frage ist auch: Ist es überhaupt notwendig, dass in unserem Leben Veränderung geschieht? Weil manchmal entsteht ja der Eindruck, wir besuchen die Kirche oder die Gottesdienste Und da gehen wir rein und dann hören wir das Wort und vielleicht werden wir bestätigt in diesem Wort. Gott liebt uns und er segnet dich und gut ist es. Das heißt, alles ist gut, weiter so. Aber die Frage ist, ist das der Gedanke des Wortes Gottes? Oder ist es zu kurz gegriffen? Möchte Gott nicht in unserem Leben mehr tun, als nur unser bisheriges zu bestätigen? Nun, der Wunsch nach Veränderung wird vom Heiligen Geist gewirkt. Der Heilige Geist will, dass in unserem Leben Dinge verändert werden. Und dieser Umgestaltungsprozess eines Christen nach seiner Bekehrung in die Christusähnlichkeit geschieht nach unserem Text, den wir heute gelesen haben, mit zwei Dingen. Durch Distanzierung von sogenannten Untugenden und durch Aneignen von christlichen Werten. Das ist so eine kleine Zusammenfassung. In diese Richtung geht es in diesem Text. Nun, mein erster Punkt ist, wenn wir als Christ leben, was hat dann keinen Platz mehr in unserem Leben? Paulus schreibt an die Kolosser, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Wie tötet man denn? Und jetzt werden wir ein Bild gleich sehen. Wie tötet man? Was braucht es, oder wie, und wenn wir verstehen wollen, wie etwas getötet wird in unserem Leben, dann ist uns das Bild hilfreich, wie bekämpft man ein Feuer? Was braucht es, damit ein Feuer erstens mal entstehen kann? Damit ein Feuer entstehen kann, braucht es erstens mal Brennstoff, Holz, Kartonage, irgendwelche Möbelreste, lag irgendein Brennstoffe, ja. Also das braucht man. Dann, wenn nur Holz da liegt, passiert gar nichts. Wir brauchen eine Zündquelle, eine Hitze, etwas, das Hitze zu diesem Brennstoff bringt. Das kann geschehen, wenn man arbeitet, beim Flexen, beim Löten, wo Hitze entsteht, beim Kochen aber auch, wenn die Herdplatte überhitzt. Oder defekte elektrische Geräte, Kurzschlüsse können auch einen Brand auslösen. Aber bei all dem, wenn wir keinen Sauerstoff hätten, würde nichts brennen. Ohne Luftsauerstoff oder ohne Sauerstoff geht gar nichts. So, also was braucht man, damit ein Feuer entsteht? Diese drei Dinge: Brennmaterial, Hitze und Luftsauerstoff. Das muss man wissen, wenn man jetzt ein Feuer löschen will. Wie löscht man? Was braucht man? Oder wie kann man ein Feuer löschen? Nun, in der Regel haben die öffentlichen Gebäude Feuerlöscher. Man hat, sag mal, Pulverfeuerlöscher. Früher gab es noch Halonfeuerlöscher. Und natürlich die Feuerwehr, wenn die kommt mit Wasserschläuchen, Wasser. Was heißt das? Wenn man zum Beispiel Wasser verwendet, dann entzieht man diesem Feuer die Hitze. Wasser kühlt. Und wenn nicht die entsprechende Hitze mehr da ist, dann erlischt das Feuer. Man kann ein Holzfeuer mit Wasser löschen. Also Entzug der Hitze ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch das Brennmaterial wegnehmen. Wenn die Waldbrände in Amerika in den Nachrichten kommen, dann gibt es oft auch Bulldozer, die so Schneisen schlagen, damit das Feuer keine neue Nahrung mehr bekommt. Die Nahrung entziehen, dem Feuer die Nahrung entziehen. Oder man entzieht dem Feuer den Sauerstoff, indem man mit einem Pulverlöscher den Brandherd bedeckt mit dem Pulver. Das Pulver entzieht oder verhindert, dass Sauerstoff an das Brennmaterial kommt und dann erlischt das Feuer. Warum? Warum reden wir über diese Dinge? Nun, die Frage war, die Aufforderung des Apostel Paulus an die Gläubigen in Kolosse war: Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Man tötet, geistlich gesehen, wie man ein Feuer bekämpft. Nämlich, indem wir, also es heißt ja dann, zum Beispiel sexuelle Unmoral. Also, wie kann man das bekämpfen? Indem man sich einfach entzieht und die Bilder, die uns stimulieren, nicht mehr anschaut. Man entzieht, man nimmt den Brennstoff weg, man nimmt die Stimulanten weg. Und dann hört es auf. Ich kann nicht im Internet surfen und alles mögliche Zeug in mich hineinstopfen und mich dann wundern, dass ich in meinen Gedanken nicht mehr klarkomme. Weil ich verwirrt bin und weil ich was. Das ist ja ein Riesenproblem, ein verborgenes Problem in allen Kreisen der Gesellschaft. Wir reden ja viel von Kinderpornografie. Es gibt also eine große Klientel, die sowas anschauen möchte. Und also Entzug dessen, was uns zur Sünde stimuliert. Man muss das Feuer ersticken. Eine weitere Möglichkeit ist, indem man auch unser Denken muss in Übereinstimmung kommen mit Gottes Wort. Und Gottes Wort ist ja ein heiliges Wort. Das heißt, ein reines Wort. Und wenn Dinge im Leben da sind, die uns verunreinigen wollen, das sagt uns das Wort Gottes, dann können wir auch in unseren Gedanken sagen, das gehört jetzt nicht mehr zu meinem Leben als Christ. Zum Beispiel, da ist die Rede von Zornausbrüchen, von Wut, von bösen Worten, solche Dinge, die zu einem Christen nicht mehr dazugehören, nicht mehr passen. Von uns Christen wird erwartet, dass wir respektvoll sind, dass wir zuvorkommend sind, freundlich sind, dass wir höflich sind, dass wir uns gut benehmen, dass wir, Gott ist ein Gott der Liebe, dass wir Menschen lieben. Und all das, die Gegensätze, Hass, Gewalt und diese Dinge passen nicht mehr zu uns. Deshalb gilt es zu sagen, diese Neigung, davon distanziere ich mich. Das gehört nicht mehr zu mir. Das gehört nicht mehr zu meinem Leben. Ich bin dafür gestorben. Das darf keine Nahrung mehr bekommen in meinem Leben. Das hat keinen Platz mehr für mich im Leben. Ein anderes Wort in dieser Liste ist die Schamlosigkeit. Scham heißt sich schämen. Das heißt, man schützt sich vor der Verachtung anderer. Scham ist etwas, das wir kennen. Ja, Schamkultur, Schuldkultur und. Das Gegenteil von Scham wäre Schamlosigkeit, nämlich die rücksichtslose Entblößung des Mitmenschen. Also einen Mitmenschen, der vielleicht Defizite hat, bloßstellen in der Öffentlichkeit. Das ist eine Blamage, Mitmenschen vor anderen blamieren, das tut man nicht als Christ. Aber es gibt Leute, die das tun. Menschen, die Gott nicht kennen. Die lieben das sogar, wenn sie andere bloßstellen können, wenn sie blamieren können, wenn man ihre Schwächen aufdeckt und sie propagiert. Das hat mit Christsein nichts mehr zu tun. Ungezügelte Leidenschaft. Der Apostel Paulus schreibt an die Galater: Die Frucht des Geistes aber ist Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Luther hat übersetzt Keuschheit. Man könnte auch sagen Selbstdisziplin. Wir Menschen im Gegensatz zu den Tieren, wir sind geadelt, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und als solches leben wir nicht wie die Tiere, die ihren Trieben folgen, entsprechend dem biologischen Jahr, sondern Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, unsere Triebe, Wünsche und unsere Natur unter Kontrolle zu halten. Das ist eigentlich der Wunsch Gottes. So hat er uns gemacht. Das können wir, wenn wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort leben. Eigentlich hätte das Jugendamt viel weniger Arbeit, wenn sich der christliche Glaube besser verbreiten würde. In den Familien würde es anders zugehen, besonders was das Thema Ehe und Sexualität anbetrifft, aber auch was Gewalt anbetrifft, Gewaltbereitschaft und so weiter. Selbstbeherrschung. Wenn ich eine Wut habe, wie jetzt in Amerika, junger Mann oder junge Leute, die einfach in die Schule gehen mit einem Schnellfeuergewehr und wahllos in die Menge der Schüler hineinschießen, Leute totschießen, aus Wut, aus Zorn. Das ist nicht christlich, das entspricht nicht dem christlichen Menschenbild, sondern natürlich haben wir Wut, natürlich kommt auch mal Zorn in unser Leben. Aber die Bibel sagt, wie wir damit umgehen sollen. Und auf jeden Fall anderen Menschen das Leben zu nehmen, ist nicht die richtige Art, so damit umzugehen. Wenn wir ungerecht behandelt werden, dann gibt es die Möglichkeit einer Aussprache. Wenn ein Schüler meint, der Lehrer behandelt ihn nicht ordentlich, dann kann man ein Gespräch führen und sagen, ich sehe das aber anders. Ich wünsche da Aufklärung. Da nimmt man nicht einfach eine Waffe und schießt den Tod. Ungezügelte Leidenschaft, Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Das heißt, man vergötzt materielle Dinge. Es gibt Leute, ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem Arbeitskollegen, der sagt, also ein anderer Arbeitskollege, der ist gierig auf Geld machen, ja? Gierig auf, wenn er nur mit irgendwas Geld machen kann, was verkaufen kann, Geld sammeln, Geld horten, Habgier. Habgier gehört nicht zum Wesen eines Christen. Das heißt nicht, dass auch Christen reich sein können und sein dürfen, aber mit dem, was Gott uns gibt, haben wir Verantwortung, damit umzugehen und vor allem auch andere teilhaben zu lassen an dem, was wir haben, nicht geizig sein und so weiter, großzügig sein. So, Paulus schreibt dann, doch jetzt legt das alles ab. Zorn, Aufbrausen. Legt es ab heißt, lass es los. Lass diese Dinge los. Verzichte darauf. Verzichte dich zu rächen. Die Bibel sagt, mein ist die Rache, spricht der Herr. Also Gott kümmert sich um unsere Rechtfertigung. Wir brauchen nicht uns rechtfertigen. Loslassen, legt das alles ab, legt diese Dinge ab, die nicht zu einem Christenleben dazugehören. Legt es ab, lasst es los, verzichte. Und die Bibel spricht dann von Dingen ausziehen. Es heißt dann, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, das den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, Menschen, einige von uns, und da gehöre ich auch dazu, ich war nicht immer wiedergeborener Christ. Und wenn jemand nicht wiedergeborener Christ ist und Gott noch nicht so kennt, ja, dann gibt es auch solche Dinge, solche Verhaltensweisen, die, wie der Apostel Paulus aufzählt. Zorn, Aufbrausen, Wut und solche Dinge. Und das Problem ist, man weiß da nicht, wie man korrekt damit umgeht. Aber nun geht es darum, Paulus sagt, das ist wie du hast eine Eigenart, du hast ein Wesen, das ist wie so ein Kleid. Zieh das aus und lass das los. Verzichte darauf. Leg es ab. Leg die Art ab. Es klingt einfach, ist nicht immer einfach. Es ist ein Veränderungsprozess. Aber ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Die Bibel spricht da in Offenbarung vom Kleid der Gerechtigkeit. Wir Gläubige bekommen, als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, das Kleid der Gerechtigkeit. Das heißt, das weiße Gewand der Gerechtigkeit. Weiß, das Symbol der Reinheit. Wir sind rein um Christi willen, weil er unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hat. So, das Alte loslassen und das Neue anziehen. Anziehen oder auch aneignen. Sich aneignen. Es geht darum, Dinge loszulassen und andere Dinge anzueignen. Sich zu eigen zu machen. In Vers 12 heißt es dann, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Dieser Vers hilft uns, Dinge uns anzueignen. Ihr seid von Gott erwählt. Wir sind von Gott ausgesucht, zu ihm zu gehören. Das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk. Das ewige Leben, die Errettung in Christus, ist ein Geschenk, das angenommen werden will. Durch Gnade seid ihr errettet, schreibt der Paulus an die Epheser. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Der Tod ist der Lohn für die Sünde, aber die Gabe Gottes, ist das Geschenk Gottes ist das ewige Leben, sein Geschenk. Wir haben es nicht verdient, aber Gott schenkt es uns. So sind wir, dass Gott uns erwählt hat, ist ein Geschenk. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Das heißt, ich möchte ein Beispiel nehmen. Manchmal sagt man, die Christen sind wie Königskinder. In England gibt es ja noch ein einigermaßen funktionierendes Königshaus. Jetzt stell dir mal vor, du oder ich oder wir würden zu diesem englischen Königshaus gehören, zu den Windsors. Plötzlich, also wenn das jetzt bekannt würde, plötzlich würde es ein mediales Interesse geben. Wie benimmt sich diese Person, die zum Königshaus gehört? Wie benimmt sich der? Wisst ihr, also wenn man die Queen, die Elisabeth anschaut, die ist ja sehr, also die macht ja keinen falschen Mucks, nichts. Die winkt so. Keine großen Emotionen. So. Und dann ist es gut, die Leute sind damit zufrieden. Man kritisiert sie eigentlich nicht. Die Engländer sind zufrieden mit ihrer Queen. Und die Frage ist, wenn wir jetzt plötzlich zum Königshaus gehören würden, die Leute, die mit uns zu tun haben, wären die zufrieden mit uns? Du, wenn du mal reklamieren musst irgendwo, würdest du dann respektvoll, würdevoll und anständig deine Worte wählen und so reklamieren? Oder würdest du mal den Rauch reinlassen? Wisst ihr, wie wir das so vielleicht auf dem Land gewöhnt sind? Da würde man sagen, ja, der gehört da zu den Windsors. Ah, und sofort gleich auf den Titelseiten Wie hat der sich benommen? Oder der Prinz Harry hat auf der Party zu viel getrunken, kommt gleich in den Medien. Hat die Kontrolle verloren, ja, benimmt sich nicht ordentlich. Und wisst ihr, wir Christen sind genauso. Uns beobachtet man viel intensiver als die anderen, die das nicht von uns sich behaupten. Ich bin ein Christ. Das ist wie, manchmal habe ich den Eindruck, die Leute haben einen siebten Sinn, einen Riecher dafür, wer Christ ist und wer nicht. Und wenn die dich als Christ identifizieren, da brauchst du gar nicht viel sagen, dann wirst du mit anderen Maßstäben gemessen, obwohl das nicht richtig ist, aber sie machen das. Und wehe, du benimmst dich nicht ordentlich, dann sagen sie dir's. Und letztendlich geht es darum, Gott möchte, dass wir würdig leben, dass wir sind Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt. Ein Botschafter repräsentiert das Land, das ihn gesendet hat. Und unser aussendendes Land ist die himmlische Welt. Wir repräsentieren die himmlische Welt hier auf Erden. Das ist ein hoher Anspruch. Ihr wisst ja, der ukrainische Botschafter wird kritisiert, er würde zu viel Druck machen. Wenn du dich als Botschafter nicht ordentlich benimmst, sofort kommt Kritik. Du musst sehr aufpassen, was du sagst. Auch wenn du unter Druck stehst, darfst du nicht dem Druck nachgeben, sondern du musst dich unter Kontrolle haben. Selbstbeherrschung, was der Heilige Geist in uns wirken will, das ist gefragt. Und das ist möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns in die Lage versetzt, heilig zu leben, dem Wort Gottes gemäß zu leben, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben. Das hat etwas mit unserem Christsein zu tun. Wir sind Christen und dann sind das praktische Dinge in unserem Alltagsleben. So, doch jetzt legt das alles ab und so weiter. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu diesem heiligen Volk. Ihr gehört zu diesem Gottesvolk, zum heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Wir brauchen uns nicht mehr die Liebe der anderen Menschen erwerben, die Gott nicht kennen. Brauchen wir nicht, weil es gibt einer, der uns liebt, und das ist Gott. Und diese Liebe Gottes ist uns genug. Das genügt, dass wir glücklich und zufrieden leben können. Die Liebe Gottes genügt. Natürlich freuen wir uns, wenn unsere Mitmenschen uns auch Liebe entgegenbringen. Aber es ist nicht mehr so, dass wir ohne die Liebe unserer Mitmenschen verzweifeln müssten. Nein, Gott spricht uns zu. Du bist, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte und Gnade. So, es geht also um die Identität mit Christus. Man nennt uns Christen, weil wir so sein sollen wie Christus. Das ist ein hoher Anspruch. Und es geht darum, dass wir uns immer wieder neu dieser Identität vergewissern. Hallo, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, ich bin Christ. Es geht darum, Christus in all dem zu repräsentieren, was ich tue, was ich rede, wie ich mich benehme. Das heißt, wir Christen versuchen, Qualität abzuliefern in unserer beruflichen oder schulischen Arbeit, was uns möglich ist. Wir versuchen das. Wir versuchen, Jesus würdig zu vertreten. Als Botschafter Christi. So, da gibt es eine kleine Anekdote von Martin Luther. Und diese Anekdote sagt Folgendes: Er war ja in Wittenberg und er war spät abends noch in seinem Arbeitszimmer in Wittenberg und hat studiert bei offenem Fenster. Der Teufel schleicht durch die Stadt und will den Reformator bei seiner Arbeit stören. Unter dem Fenster des Arbeitszimmers ruft der Teufel nach oben: Wohnt hier der Dr. Martin Luther? Luther hört die Stimme des Teufels, springt zum Fenster, reißt die Läden auf und ruft hinunter: Nein, der Martin Luther ist längst gestorben. Hier wohnt Jesus Christus. Da zieht der Teufel den Schwanz ein und flüchtet. Genau diese etwas lustige Anekdote, die sagt uns, was gemeint ist. Es ist nicht mehr der Dr. Martin Luther, sondern es ist Jesus Christus, der in uns lebt. Paulus schreibt: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nun lebe nicht mehr ich, mein altes Ich, das egozentrische Ich, das Ich, das eben im Mittelpunkt stehen will, sondern jetzt lebt Christus in mir. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl. Kleidet euch. Vorhin hieß es, also das ist das Gegenteil. Was nicht mehr zu uns gehört, das müssen wir ausziehen. Und was neu dazu gehört, das müssen wir anziehen. So bekleidet euch nun mit tiefem Mitgefühl und. Herzliches Erbarmen, Güte, Geduld, Langmut und. Bekleidet euch, das heißt, zieh das an, eigne dir das an, sich ausstatten damit, sich ausrüsten. Und das bringt mich eigentlich zu einem Bild. Und um das ging es mir eigentlich, als ich mir so überlegt habe, ja, wie gehen wir denn in den Tag? Wie gehen wir als Christen in den neuen Tag? Zum Beispiel, es gibt ja viele Monteure. Wenn ich zur Arbeit fahre, dann ist die Firma Schmidt von Rosenfeld oft unterwegs, die Firma Schäfer von Dötternhausen mit ihren Monteurwagen. So ein Werkstattwagen für Monteure, das hat alle möglichen Werkzeuge dabei, um Reparaturen durchführen zu können. Und die Frage ist, wie oft muss ein Handwerker für den nächsten Arbeitstag sein Fahrzeug neu ausrüsten? Eigentlich muss er es ständig neu ausrüsten, denn es gibt ja Materialverbrauch. Wenn er arbeitet den Tag über, verbraucht er Material. Er verarbeitet Material. Und das fehlende Material muss er wieder ersetzen in seinem Fahrzeug, in seinem Werkstattwagen. Und so ein Kundendienstfahrzeug muss ständig neu ausgestattet werden. Und genau das ist auch ein Bild für uns. Wenn wir rausgehen in die Welt, dann müssen wir morgens wieder oder sollten können, wenn wir es wollen, uns neu ausrüsten. Ausrüsten für den Tag. Wie gehe ich heute an meinen Arbeitsplatz? Bin ich ausgestattet mit Elastizität, mit Geduld? Das sind bestimmt irgendwelche, die mich provozieren, die meine Geduldsfähigkeit testen. Habe ich noch Geduld? Herr, schenkt mir jetzt Geduld für diesen Arbeitstag. Wir brauchen morgens die stille Zeit. Wir brauchen das. Ein anderes Bild, also wir müssen uns selber ausstatten. Ein anderes Bild wäre ein Feuerfahrzeug. Bei der Feuerwehr ist so, da gibt es einen Mannschaftstransportwagen, da gibt es ein Fahrzeug mit Wasserpumpe, da gibt es ein Fahrzeug mit Rettungsleiter, da gibt es ein Fahrzeug mit der Rettungsschere, um eingeklemmte Menschen zu bergen und. Die haben alle möglichen Sachen dabei. Wenn wir in den Alltag gehen, haben wir auch alle unsere Instrumente und Werkzeuge dabei, geistlich gesehen. Die Geduld, die Liebe, die Selbstbeherrschung und. Haben wir das dabei? Ein anderes Beispiel ist ein Rettungswagen, der Sanka. Wir sagen Sanka, der Fachausdruck ist Rettungstransportwagen. Der ist ausgerüstet mit allem Nötigen, mit Sauerstoff, mit einer Liege, mit einer Trage, mit Sanitätern und ein Notarzt, um Erstversorgung für Unfallopfer leisten zu können. Wenn die jetzt nicht ständig alles erneuern, ja, wenn Sauerstoff verwendet wurde, dass man das wieder nachfüllt, oder wenn der Notarzt nicht dabei wäre, was wäre das? Das wäre ja eine Katastrophe. Es muss alles an Bord sein. Ja? Die Frage ist, das sind die Beispiele und jetzt ist die Frage an uns, wie sind wir ausgerüstet, wenn wir in den Tag hineingehen? Haben wir die Palette an Ausrüstung, die das Wort Gottes uns bietet, dabei? Oder ist es manchmal so, wie es mir auch schon gegangen ist? Ja, man kennt doch das Wort Gottes. Der Herr liebt uns doch und ja, ist doch gut. So gehen wir halt mal in den Tag, stolpern mal halt in den Tag hinein. Und dann geschehen vielleicht Dinge, die wir hätten lieber, die lieber nicht geschehen wären. Paulus schreibt an die Epheser, legt die Rüstung an, die Gott für dich bereithält. Eigentlich handelt es sich, und ich möchte dann auch zum Schluss kommen, eigentlich handelt es sich um eine Art Kampf. Wir kämpfen, wir haben mit Dingen zu tun, die für uns oft auch eine Auseinandersetzung darstellen. Da provoziert uns jemand. Jetzt müssen wir geduldig sein, mit dem ordentlich umgehen. Wir können uns nicht gehen lassen und. Haben wir die Rüstung dabei, die Waffenrüstung? Haben wir, und da können wir jetzt auch den Ukraine-Krieg anführen, psychologische Kampfführung, Propaganda. Haben wir den Gürtel der Wahrheit angezogen? Im Krieg und im Wahlkampf bleibt die Wahrheit oft auf der Strecke. Johannes schreibt, wenn ihr in meinem Wort bleibt und ihr werdet ihr die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Persönliche Schutzausrüstung, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, sind wir in der richtigen Stellung vor Gott, in der Stellung der Demut, in der Stellung der Hingabe, in der Stellung der Liebe. Das ist unsere Einstellung, mit der wir in den Tag gehen dürfen. Paulus sagt, zieht an die Bereitschaft zur Weitergabe des Evangeliums. Wenn jemand Rede und Antwort von uns verlangt, warum wir so sind, so anders, sind wir bereit zu erklären, ja, ich bin Christ und warum und wie das dazu gekommen ist. Der Schild des Glaubens, der Schutzschild, der Teufel, und auch wenn ihr das nicht so mögt mit dem Teufel, dann, es gibt da Menschen, die manchmal Sätze sagen, die sind wie Pfeile, wie so ein Pfeil, der uns treffen will im Herzen. Wir haben das Schild des Glaubens. In diesem Schild des Glaubens können wir diese Pfeile abwehren, dass uns diese Dinge nichts ausmachen. Der Teufel will uns den Mut rauben, er will unsere Hoffnung zerstören. Aber unsere Waffe ist, das Blut Jesu macht allen Schaden gut. Jesus ist für all unsere Versagen, unsere Sünde gestorben. Der Teufel ist ein Verkläger der Brüder, ein Verkläger der Gläubigen. Er versucht uns Schuldgefühle einzureden. Natürlich sind wir nicht 100% perfekt, aber in Christus sind wir in Gottes Augen perfekt. So, die gute Nachricht ist, wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Das ist die gute Nachricht, ja. Und wisst ihr, Gott schenkt alles dazu, Gott schenkt alles, dass diese Umgestaltung in diese Christusähnlichkeit gelingen kann. wenn wir es wollen und wenn wir es zulassen. Das praktische Christsein. Praktisches Christsein. Es genügt nicht. Ich habe das schon immer. Der Halbbruder des Herrn Jesus, das ist noch so ein kleiner Nachschub. Ein Epilog. Ein Nachwort. Der Halbbruder des Herrn Jesus, der Jakobus, sagt: Wer das Wort Gottes nur hört, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel anschaut. Er schaut sich im Spiegel an und dann geht er weg und vergisst, wie er ausgesehen hat. Und so ist ein Mensch, der das Wort Gottes nur hört und nicht tut. So, wenn wir Gottes Wort hören, geht es darum, dass wir eine Entscheidung treffen und sagen, ja, da gibt es einen Punkt, da darf der Herr in meinem Leben noch etwas verändern. Ich will es ihm zulassen. Herr, tu das, ich bitte dich darum. Dann sind wir Täter des Wortes und dann werden diese Veränderungsprozesse geschehen, die uns anders machen, wie wir waren. Christus ähnlicher. Frucht des Geistes, Frucht des Heiligen Geistes und aber auch Frucht für die Ewigkeit. Und das ist schön. Was Gott tut an uns in unserem Leben, ist etwas Schönes und etwas Wünschenswertes, aber auch etwas Herausforderndes. Die Frage ist, lassen wir es zu? Streben wir danach? Oder sagen wir, Moment mal, du darfst mir gern das Wort Gottes sagen, aber ansonsten bitte Abstand, lass mich in Ruhe. Ist meine Sache. Jeder entscheidet selber. Amen. Lasst uns noch beten. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so umfangreich ist und auch so praktisch, so herausfordernd. Herr, und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, ja, da mangelt es an der einen oder anderen Stelle noch. Da darfst du noch etwas an Veränderungsarbeit tun, bis ich soweit bin, dass du mich in die Ewigkeit abrufen kannst. Und Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du, Herr, uns alle segnest und uns alle ja den Segen und die Vorteile dessen zeigst, Herr, und vor Augen malst, was es bedeutet, von dir berührt zu werden, gesegnet zu werden und auch verändert zu werden. Herr, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen, sagt uns dein Wort. Aber dein Heiliger Geist in uns und das neue Leben sind in der Lage, auch, Herr, die Herrlichkeit zu erreichen und bei dir zu sein. Du hast gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und dafür danke ich dir. Du willst uns in deiner Nähe haben. Das ist schön. Dir sei Ehre dafür. Amen. Wer möchte noch beten?